Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Podcast, bei einer neuen Folge Hooked on Topic. Mein Name ist Robin, bei mir sitzt der Tom.
Hallo.
Und wir zwei wollen mal wieder über ein spezifisches Thema für euch, unsere liebsten Menschen, unsere Supporter, reden. Und das war mal wieder ein Vorschlag vom guten Tom. Und es war ein Vorschlag, den ich immediately sehr, sehr toll fand. Immediately ist ein einfaches Wort, um das statt einem Deutschen zu benutzen. Und zwar hat Tom vorgeschlagen, über Spiele zu reden, die Horrormomente für sich nutzen, ohne dabei aber per se oder speziell Horrorspiele zu sein. Und das kann auch gut sein, dass wir dann im Laufe des Gesprächs das noch ein bisschen weiter fassen werden, das heißt generell über Spiele reden werden, die in einzelnen Momenten aus ihrem Genre hinausbrechen, um irgendwas zu erreichen oder zu erzählen. Zunächst mal wollten wir uns aber da auf den Horrorbereich konzentrieren, weil es auch schon gut sein kann, dass wir allein damit eine Folge füllen werden, denn also ich habe auch nochmal bei meiner Recherche und auch bei meinem Nachdenken sind mir so einige Beispiele eingefallen, Tom.
Ja, ich würde auch sagen, mit Horror kann man, glaube ich, ganz gut eine ganze Folge füllen, weil ich doch auch so ein paar Beispiele dafür habe, die mal wirklich einfach wenn ein Rollenspiel plötzlich mittendrin einen Horrormoment hat, oder wenn, also es gibt ja auch so einfach Spiele, die sowieso recht nah dran sind an Horror, bestimmte Shooter fallen mir da ein, die dann in einem bestimmten Level dann einfach voll rein dreschen in die Horrorschiene. Da gibt's schon ein paar schöne Momente, schöne Spiele, Beispiele, die das auch immer sehr unterschiedlich machen. Also ich habe auch ein Beispiel drin, wo ich zum Beispiel, wo ich sagen würde, dass das ist per se jetzt kein Horror, aber es hatte auf mich diesen Horror-Moment, weißt du? Und das finde ich dann total spannend. Und ich finde generell spannend, wenn ein Spiel sein Genre bricht. Ne? Wir mögen ja Nier und Nier Automata nicht umsonst so gern. Und das sind so die Paradebeispiele dafür, wie man 10 Genres in ein Spiel klemmt.
Ganz genau. Ich finde, es ist auch eine super Möglichkeit, weil Horror, das Horror-Genre schreckt jetzt auch nicht wenige Leute ab. Also es gibt viele Leute, die grundsätzlich sich jetzt eher keine Horror-Horror-Spiele kaufen würden, die einfach kein Interesse an einem Condemned oder einem Silent Hill hätten oder so etwas. Deswegen mag ich das ganz gerne, wenn man bei diesem Genre besonders das auch versucht, zumindest dann auf vielleicht gar nicht so Hardcore-Ebene, aber zumindest ein bisschen auf seichter Ebene, das in andere Spiele reinzupushen, einfach um vielleicht auch neuen Leuten eine Wertschätzung dafür zu geben. Das gibt es natürlich auch in dem Extrem, dass dann einfach gesagt wird, so, hier hauen wir jetzt einen krassen Jumpscare rein, was Leute sehr abschrecken kann. Ich habe auch ein, zwei Beispiele, wo genau das der Fall ist, wo ich das aber sehr gut finde, tatsächlich auch diesen einzelnen Jumpscare. Aber da gibt es halt wirklich viele verschiedene Möglichkeiten. Ich mag aber grundsätzlich diese Chance zu nutzen, um halt Leute an das Genre ein bisschen ranzuführen.
Ja, so habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht, dass jemand vielleicht in so einem Spiel Horror erlebt und merkt, ah, okay, komme ich mit klar, suche ich mir jetzt mal die dedizierte Erfahrung davon. Aber ich finde auch interessant, also wir haben ja jetzt heute nicht unbedingt wenige Horrorspiele, ne? Gerade durch Amnesia ist das ja noch mal relativ groß geworden, das Genre, vor allem im Indie-Bereich. Ja. Aber ich habe das Gefühl, wir haben oft sehr ähnliche Horrorspiele, die sehr ähnliche Sachen probieren. Und manchmal sind es dann die Nicht-Horrorspiele, die fast die interessanteren Horrorelemente benutzen, falls das Sinn ergibt. Aber ich würde sagen, bevor wir da viel drumherum reden, fangen wir einfach mal mit ein paar Beispielen an, oder?
Würde ich auch sagen.
Dann beginne ich mal mit etwas ganz Klassischem. Also eine der Sachen, die auch immer ganz oben genannt wird bei Horrormomente in Non-Horror-Spielen, nämlich die Redeads in der Zelda-Reihe, spezifisch in Ocarina of Time. Falls euch der Name Redead nicht sagt, das sind im Wesentlichen die Zombies in dem Spiel. Aber die funktionieren halt ein bisschen anders. Und als ich denen das erste Mal begegnet bin, da habe ich tatsächlich noch dedizierte Erinnerungen dran, wie ich das Spiel als Kind gespielt habe und wirklich Angst vor den Viechern hatte, weil die so funktionieren, dass sie erstmal sehr langsam durch die Gegend laufen, nicht sofort auf dich zukommen, irgendwie aus der Distanz oder so, dass sie so ein eigentlich recht klassisches Stöhnen haben, aber ein sehr, sehr ins Mark gehendes, und sie haben vor allem einen Schrei, so wie sie dich erblicken. Also es ist ein, wie, ja, so ein Schrei von einer Frau oder sowas, ein sehr lauter, sehr hoher. Und wenn du den hörst, dann erstarrt deine Spielfigur. Dann kannst du Link nicht mehr steuern für ein paar Sekunden. Mhm. Und während dieser Zeit, wenn sie dann nah genug an dich dran sind, dann springen sie auf dich rauf und umarmen dich und sitzen wie so ein Facehugger an deinem Kopf und ziehen dir Leben ab. Und das ist super gruselig. Und es sind wirklich richtig krasse Horrormomente für ein Spiel, das halt teilweise von Kindern gespielt wird. Und dann gibt's die Dinger auch noch auf so einem, in so einem Friedhof-Level, wo es dann auch noch so einen Bossgegner gibt, der total schlimm aussieht. Mhm. Also da hat Zelda vielleicht auch so ein bisschen durch diese Optik, weil das ja alles so ja ein bisschen entfremdet ist und du hast diese Low-Poly-Optik, weißt du, dadurch wirkt's irgendwie noch mal gruseliger, weil die Fantasie den Rest einfüllt oder so. Dadurch hast du da einen richtig guten Gruselmoment drin, der witzigerweise in der 3DS-Version nicht mehr so gut funktioniert, weil das Spiel so gut aussieht. Also da liegt es auch ein bisschen daran, dass die Redeads ein bisschen redesigned wurden und einfach weniger gruselig ausschauen als die N64-Polygonklumpen. Könnte man sicherlich auch einfach anders designen, aber fand ich nur interessant, dass das in diesem Remake einfach ein bisschen verloren ging.
Es ist so ein bisschen die Vorlage ja auch gewesen, würde ich jetzt behaupten, für dann Majora's Mask, oder? Weil Majora's Mask ist doch eigentlich genau diese Erfahrung multipliziert. Wie, was ist, wenn wir die Atmosphäre nehmen, die entsteht, wenn die Kinder auf die Redeads treffen, und das ist das komplette Spielprinzip, oder?
Ja, also, ich glaube, ein bisschen.
Weil, also ich würde auch behaupten, Majora's Mask würde jetzt gar nicht hier reinpassen, weil Majora's Mask halt als Gesamterfahrung viel zu sehr schon in den Horrorbereich geht, während das ja wirklich noch was, eine Ausnahme ist in Ocarina of Time.
Genau, in Majora's Mask überrascht dich der Grusel halt nicht, weil er allgegenwärtig ist, und das ist seine eigene Stärke, weil diese Atmosphäre einfach so gedrückt ist. Aber in Ocarina of Time ist es ja wirklich ein Kontrast zum Rest. Du hast zwar diese Weltbedrohung und Ganondorf und so, und der soll auch in irgendeiner Form gruselig sein, ist er jetzt, finde ich, nicht unbedingt. Ja. Aber diese Viecher sind es, und das ist sehr pointiert eingesetzt worden, weil du ihnen jetzt auch nicht ständig begegnest. Das hat richtig gezogen damals bei mir, und ich glaube, es tut es heute auch noch, weil die Viecher, also das Konzept, das sind einfach, ist ein guter Horrorgegner. Auch diese Funktionsweise, weißt du, schreit dich an, du kannst dich nicht bewegen. Und ja. Horror ist ja ganz oft so dieses, du bist nicht mächtig genug, ja. Der Gegner hat die Kontrolle, und das ist ja genau das.
Auf jeden Fall. Finde ich, ist ein super Beispiel, also ist halt, wie du gesagt hast, eines der sehr bekannten Beispiele, das aber halt sehr gut vorgibt, was man damit meinen kann. Ich würde mal ein Beispiel nehmen, was eher so auf so einer thematischen Ebene das macht, und das mochte ich sehr. Es ist nämlich ein Spiel, das kein Horrorspiel ist, allerdings eine Zeit lang so tut. Und dadurch, dass es halt so tut, als sei es ein Horrorspiel, ist es in diesem Moment natürlich wieder ein Horrorspiel, weil es dir halt Angst macht. Es ist super geschickt. Und zwar ist das Gone Home. Ich weiß nicht, ob du dich da auch noch so dran erinnerst, aber diese Empfindung hatte ich damals total. Weil du startest das Spiel und du hast ja keine Ahnung, was das ist. Es ist ein Genre, was du, wenn du jetzt nicht Dear Esther unglaublich viel gespielt hast, wahrscheinlich auch noch recht neu ist. Das heißt, wenn ein Spiel jetzt dir keine großen Spielmechaniken entgegenwirft, dann gehst du davon aus, dass es wahrscheinlich ein Horrorspiel ist, wo ich irgendwie Items sammle und dann Türen aufmachen muss und so. Und die Ästhetik und die Atmosphäre ist ja auch sehr, also folgt dieser Idee auch sehr, gerade am Anfang.
Es stürmt ja, wenn man.
Genau, es stürmt draußen. Du findest Notizen, wo sehr, sehr konkret so Hinweise gibt, dass hier irgendwie jemanden nicht mochte. Vielleicht ist dann Gewaltverbrechen passiert. Ich glaube sogar, irgendwo wird ein Ghost erwähnt, mal so in einem Notiz. Also halt, was sich dann rausstellt, was nicht ernst gemeint war. Aber du nimmst das alles erstmal für voll und schleichst dann sehr vorsichtig darum und sehr angsterfüllt. Und erst dann in den folgenden Stunden, es ist ja ein kurzes Spiel, also sehr bald wird dann schon so deutlicher und deutlicher, das ist einfach nur, dass halt Leute in dieser Familie auch mal Angst hatten im leeren Haus, aber ist jetzt nicht das so, dass es tatsächlich Geister gibt. Und das mag ich bis heute extrem gern, wie das Spiel da ganz bewusst mit diesem Genre spielt.
Ja, das finde ich auch super, diese Erwartungshaltung einfach zu nutzen, und dann ist eigentlich der umgekehrte Effekt von dem, was wir sonst haben, ne, wenn du in Zelda die ganze Zeit spielst und es ist so dieses Abenteuer und Epic und plötzlich hast du diesen Horror und hast wirklich Angst. Und hier ist es andersrum. Du hast von Anfang an so ein Unwohlsein, so eine Angst, so eine Befürchtung, oh Gott, was decke ich hier gleich auf?
Ja, ja.
Auch so ein bisschen konditioniert durch andere Spiele. Mhm. Und dann stellt sich heraus, es ist harmlos. Also es steckt schon ein bisschen was dahinter in der Geschichte, ne? Also die ist jetzt nicht ohne, aber es ist jetzt halt nicht eine Horrorgeschichte. Ganz und gar nicht. Und das finde ich super interessant. Ich glaube, so viel öfter als Gone Home gibt es dieses Beispiel auch nicht.
Ja, es gibt ein Spiel, über das ich vor ein paar Monaten geredet habe, dass das so ein bisschen andersrum, falschrum gemacht hat, nämlich Suicide of Rachel Foster hat was extrem Ähnliches versucht und ist damit komplett und 100%ig auf die Fresse gefallen. wo irgendwie ab und zu, also wo übernatürliche Sachen auch erwähnt werden, aber dann teilweise auch zu viel Zeit damit verbracht wird und es auch ein bisschen zu ambivalent bleibt und dann die ernsten Sachen sind irgendwie die ernsten Sachen funktionieren dann auch nicht so gut. Für mich ist Suicide of Rachel Foster exakt das Beispiel dafür, wie Gone Home ausgesehen hätte, wenn es nicht so gut geschrieben gewesen wäre. Es versucht was Ähnliches und zeigt halt, wie schwer es tatsächlich ist, das zu machen, weil da klappt es halt wirklich überhaupt gar nicht.
Ja, vielleicht kann man dann auch noch mal besser wertschätzen, wie gut Gone Home geschrieben und gepaced und aufgebaut ist, dass das halt wirklich gut funktioniert. Und es fängt das Spiel nicht auch an, dass du erstmal ins Haus kommen musst? Dass du da schon mal denkst, ist es verschlossen und das ist auch direkt so ein Unwohlsein, finde ich.
Ja, auf jeden Fall, du bist erstmal draußen und musst dann erstmal den Weg da reinfinden und bist halt draußen im Sturm gefangen.
Und da ist ja auch so interessant, weil das ist ja teilweise, also ich weiß nicht, ob aus der Not entstanden die richtige Bezeichnung ist, aber bei dieser Art von Spiel, die ja jetzt nicht das krasse Budget hat und unter anderem Budget damit spart, dass es keine Charaktere animieren muss, ist ja fast eine Notwendigkeit, dass das Haus leer ist. Und das wird dann benutzt, um nicht einfach nur ein Horrorspiel zu inszenieren, sondern eben um eine Geschichte zu erzählen, die aber einen ganz klassischen Horror-Trope benutzt, nämlich das leerstehende Haus. Und da mit der Erwartungshaltung spielt. Und finde ich auch so ein bisschen diesen fast schon so einen nostalgischen Aspekt hat, weil ich bin ja auch in einem Haus aufgewachsen und ich kenne das, nach Hause zu kommen abends und es ist niemand da und wie ein leerstehendes Haus wirkt auf einen. Und gerade wenn man etwas jünger ist, kann die Fantasie da schon sehr fies sein. Und das steckt da auch ein bisschen drin.
Ganz genau. Deswegen direkt ein hervorragendes Beispiel für ein Spiel, was das perfekt macht, wollte ich deswegen auch gerade mal ganz am Anfang nennen, weil ich glaube, mit den Redeads auf so einer Kreaturenebene und gar nicht auf so einer thematischen Ebene haben wir da direkt sehr zwei gute Beispiele, die zusammenfassen, was wir mit diesem Thema so meinen.
Ja, genau. Ich würde da mal in eine vielleicht ein bisschen andere Richtung gehen. Ich glaube schon, dass es dass es sich hierbei um ein Beispiel handelt, bei dem die Entwickler sehr gut wussten, dass das eine Drucksituation erzeugt, aber vielleicht nicht unbedingt Horror. Aber bei mir hat es auf jeden Fall, gerade als Kind, habe ich es als Horror empfunden. Und zwar in Tomb Raider 2, die Unterwasserlevel, in denen Haie schwimmen. Das fand ich extrem creepy, weil du bist ja unter Wasser, überhaupt erstmal Mobilität ist eigentlich ja höher, weil du in alle Dimensionen kannst, aber trotzdem eingeschränkt, weil du langsamer bist und mit der Steuerung zu kämpfen hast. Und dann hast du diese Viecher da unten und dann ist das auch so, auch da wieder diese alte Optik, wo alles so ein bisschen verzerrt und wabernd dargestellt wird und du dich nur beschränkt wehren kannst, würde ich heute wahrscheinlich sehr anders empfinden. Damals war es so eine der grusigsten Nummern, wobei ich heute immer noch, also bestimmte Unterwasserpassagen sehr fies finde in Spielen. Gerade wenn es halbwegs ins, realistisch in Anführungszeichen ist ja Tomb Raider 2 auch nicht, aber wenn es unter Wasser einfach wirklich auch dunkel ist, weißt du, das finde ich einfach creepy.
Ja, unter Wasser, wie du sagst, ist allgemein da wirklich so ein Thema. Ich erinnere mich tatsächlich auch noch grob dran bei Tomb Raider 2, weil ich da halt noch wirklich recht jung war und auch mit der Steuerung Also, wer kam mit der Steuerung von den frühen Tomb Raider-Spielen auch wirklich zurecht? Das ging ja nur bis zu einem gewissen Grad, da wirklich die Kontrolle zu behalten. Ja. Wenn du deine Jung bist, ist es nochmal extra schwierig. Bei mir kommt, wenn ich eine Unterwasserpassage höre, ein anderes 3D-Spiel da in den Sinn, nämlich Metal Gear Solid 2. Das macht das, finde ich, auch sehr gut. In Metal Gear Solid 2 gibt es eine ziemlich lange Passage, wo du ja sogar gemeinsam mit Emma einem überfluteten Teil dieser Struktur entkommen musst. Und du hältst sie an der Hand und musst sie dann da durchführen, weil sie bekommt halt Panik davon. Ne? Sie kann nicht gucken, sie kann das nicht kontrollieren und du musst sie dann quasi da durchführen. Das heißt, dein Gefühl, dass du als Spieler wahrscheinlich so, oder dass einige der Spieler sowieso schon für sich fühlen in diesen Gameplay-Sektionen, wird hier noch direkt visualisiert und konkretisiert durch diesen zweiten Charakter in Form von Emma. Und du musst ihn dann halt da durchführen. Und da ist es auch wirklich so, du schwimmst ja dann auch so ein bisschen ins Ungewisse. So, ich schwimme jetzt diesen Gang entlang und hoffe, dass dann da eine Öffnung für mich ist. Und ist dann genau diese Angst, die ist da, finde ich, sehr, sehr, sehr gut konkretisiert.
Ich glaube, das ist auch so mein persönliches Horrorszenario, dass du irgendwo unter Wasser bist und irgendwo durch musst und aber gar nicht weißt, wo du als nächstes Luft holen kannst.
Das Überraschende für mich. Ja, mach du zuerst, sorry.
Nee, sag.
Ich finde, das Überraschende ist, dass so viele Filme, fallen mir da ein oder Serien, die das oft so nebenbei zeigen, auch Spiele, so ein Uncharted oder so, wo das ganz oft in so Abenteuerdingen passiert. Hier geht's unter Wasser und da ist halt irgendwie, dann schwimme ich da jetzt mal durch. Und das ist dann einfach so ein Ding, das sie halt machen. Das ist aber literally die scariest thing. Du schwimmst jetzt einfach mal rein und guckst, ob du am Ende wieder rauskommst oder ertrinkst. Ja. So, wo ist der Punkt, an dem du umdrehen würdest? Also, das finde ich insane. Deswegen mag ich halt oft, wenn dann wirklich Spiele mal und auch Filme sagen, okay, das ist jetzt wirklich eine eigene Sequenz, wo wir einen beträchtlichen Teil unserer Laufzeit oder Spielzeit drauf verwenden, weil holy shit ist diese Situation fucked up.
Ja, im Tomb Raider Reboot gab es das ja auch, wo du so bis zur Hüfte und dann noch weiter im Wasser stehst. Oder fällt mir gerade ein, wo wir bei Wasser sind, was mega gruselig war, Robin, ist Resident Evil 7 in VR zu spielen und durch diesen Kellerabschnitt gehen, wo du auch einmal unter Wasser bist und so Leichen daneben schwimmen. Das fand ich terrifying.
Das stimmt völlig, weil man gerade, also das ist natürlich auch ein Horrorspiel, ist jetzt aber ein sehr gutes Beispiel dafür, wie einfach durch Wasser, da gibt's auch eine Sequenz in Silent Hill Homecoming, ein Spiel, was nicht besonders gruselig ist, aber eine Passage gibt, wo du durch einen überfluteten Keller musst, das ist natürlich, und du weißt natürlich auch, hier sind wahrscheinlich Monster drunter, sofort hat sich dann auch bei mir deine Horroratmosphäre eingestellt.
Ja. Aber ich finde, das
ist ein bisschen so ein Cheatcode.
Ich finde bei Resi so witzig, dass das ist genau die Art Passage, die Tomb Raider ja auch benutzt, weißt du? Und ich habe nie wirklich Angst, dass man da jetzt bei stirbt oder so, auch bei Tomb Raider nicht, weil Lara wird mir zwar als verwundbar gezeigt und so, aber naja, also ihr könnt schon ziemlich schlimme Sachen passieren bei Game Over States, aber es hat halt ja nie so wirklich die krassen Folgen. Deswegen, da war es dann für mich persönlich schon kein Horror mehr. Also als ich das Tomb Raider Reboot gespielt habe, war die Tomb Raider 2 Passage sehr viel gruseliger, dort unter Wasser zu sein.
Es gibt's in, ich glaube, Shadow of the Tomb Raider, oh Gott, sorry, meine Katze legt sich gerade, hat sich gerade aktiv auf meine Maushand geworfen. Shadow of the Tomb Raider gibt's konkret so eine Szene, wo du in einer einstürzenden Stadt unterwegs bist. Die stürzt halt ein, weil Wassermassen darüber hinwegbrechen. Und dann gibt's da eine Szene, wo du tatsächlich dann runterfällst in die Wassermassen, dadurch dann tauchen musst und am Ende halt du so eine ich weiß gar nicht mehr, ist das, glaube ich, eine Tür, die verschlossen ist oder irgendwas ist eingestürzt. Jedenfalls musst du da irgendwo durchbrechen, um wieder in die Oberfläche zu kommen, weil du quasi eingesperrt bist. Und da wird halt, da geht dieses Spiel sehr auf dieses Horror-Ding von wegen, also du merkst, die Kamera zittert immer mehr, geht näher dran, du musst auf diese Taste hämmern, damit Lara da entkommen kann. Das ist dann thematisch super cool, aber das, was du sagst, ist da eben total der Fall. Also du hast in keinster Weise Angst, ist auch kein Horrormoment, weil einfach die Spielmechaniken das nicht erlauben. Weil du weißt, ich muss einfach geradeaus schwimmen und auf die Aktionstaste hämmern und mir kann hier kann nichts schief gehen. Und genauso ist es dann halt auch. Deswegen funktioniert das dann auf so einer ehrlichen Horrorerfahrung auch nicht.
Genau. Ich würde direkt mal den Übergang machen, weil du Metal Gear erwähnt hast, weil ich das bei mir auch stehen habe, wenn das okay ist.
Ja, ich hab's auch nochmal. Ich glaube, da meinen wir auch das Gleiche, also sehr gerne.
Ich meine das Ende von Metal Gear Solid 2.
Genau, habe ich auch nochmal.
Ja, das finde ich ist psychologischer Horror.
Oh ja.
Das ist dieser Moment, wo du mit Raiden unterwegs bist und der Colonel sich einschaltet und absoluten Nonsens sagt. Und dann auch nicht so großen Nonsens, aber halt Sachen, die du nicht einordnen kannst, wo es dann ja auch auf die Metaebene geht und es ums Spiel selbst geht. Das ist absurd. Und dass das so pointiert dort direkt gemacht wurde und auch so gut funktioniert hat, finde ich heute noch mega beeindruckend. Plus halt ja, diese ganzen, also heute redet man ja über dieses Ende auch in der Hinsicht, wie viel aktuelle Wahrheiten da auch drin stecken.
Oh ja.
Aber im Moment, wenn du das Spiel spielst und an dieser Stelle ankommst, ist es vor allem mega, also gruselig jetzt nicht im Sinne von, dass es so richtig Panik oder so richtig krasser Horror ist, aber es ist ein extremes Unbehagen, was sich da aufbaut, weil du weißt, genau, okay, irgendwas stimmt hier gerade nicht und du fragst dich, was das Spiel von dir möchte.
Also ich finde, es ist richtig krasser Horror tatsächlich. Das ist für mich Horror, ja, weil ich weiß noch, wie ich weiß nicht, wie alt ich war, als ich es genau gespielt habe, aber ich werde halt so, weiß ich nicht, 13, 14 gewesen sein, schätze ich mal. Und ich habe wirklich, also es hat mich wirklich so ganz tief so, holy fuck, ich hab so richtig Gänsehaut bekommen und habe mich geschüttelt, einfach weil ich sowas noch nie gesehen habe. Ich habe dort, das war, also ich weiß natürlich, dass meine Konsole gerade nicht spinnt, aber du weißt auch nicht so, ich konnte es mir auch irgendwie erstmal nicht vorstellen, dass das Absicht ist, was hier passiert, was er da sagt und was da alles passiert. Und man fühlt sich auf so einer intimen Ebene irgendwie angegriffen. Das fand ich richtig, richtig, richtig gruselig und richtig Horror in diesem Moment, wo der Colonel dich dann immer und immer und immer wieder anruft. Also für mich hat das richtig krass funktioniert. Und das ist ja etwas, was Metal Gear Solid durchaus ab und zu macht. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil Metal Gear Solid ist ja auch wirklich so einfach durch seine thematischen Auswüchse geht es immer mal wieder in so ja, sehr krasse erzählerische Momente hinein, wo du einfach denkst,
kann man so sagen, ja.
Jesus Christ. Aber ich glaube, wo ich es wirklich gesondert erwähnen würde, dass das dann zu einem Horrorspiel teilweise wird, ist, glaube ich, Ground Zeroes. Und das ist ja so interessant, weil bisher die Sachen, die wir erwähnt haben, sind eigentlich sehr positive Dinge immer gewesen, wenn wir das gesagt haben. Bei Ground Zeroes wird das schon schwieriger. Ich persönlich bin jetzt nicht da, dass ich sage, was Ground Zeroes macht, ist per se scheiße. Ich kenne aber viele Leute, die das sagen würden und ich würde ihnen auch nicht widersprechen erstmal. Wollen wir das kurz ein bisschen kontextualisieren? Weil das ist, glaube ich, etwas, was jetzt viele Leute, was zumindest ein paar Leute, glaube ich, noch nicht kennen würden.
Ja, ich glaube, das musst du kontextualisieren, ja. Sonst fragt man sich, was macht das Spiel denn anders?
Ja, genau, also an diesem Punkt A, eine Triggerwarnung für sexuelle Gewalt und B, eine Spoilerwarnung für Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. In Ground Zeroes musst du ein Kind und eine junge Erwachsene, die aber als Jugendliche dargestellt wird, also du glaubst in dem Fall, dass es eine Jugendliche ist, aus einem Kriegsgefängnis befreien, wo sie gefoltert werden aktiv, sehr übel gefoltert und du musst halt den Jungen und diese junge Frau daraus befreien. Und den Jungen befreist du und der kann auch schon gar nicht mehr reden zu diesem Zeitpunkt so richtig, weil er so traumatisiert ist und gibt dir halt nur Kassetten, wo du quasi hören kannst, was ihnen passiert ist. Und du findest dann auch Kassetten und du findest halt wirklich Kassetten, wo du hörst, wie der Bösewicht dieses Spiels diesen Jungen, der irgendwie 14 ist, 13 ist, dazu zwingt, diese Jugendliche, die dann sich als irgendwie 20 oder sowas rausstellt, aber wie gesagt, ich glaube, das weiß, wenn ich mich richtig erinnere, wissen die Leute das nicht und glauben, es ist einfach eine Jugendliche, wie dieser Junge diese Jugendliche vergewaltigen muss. Der Junge ist da hingegangen, um sie zu retten, wurde dann ebenfalls gefangen und der Skullface zwingt halt ihn dazu, sie zu vergewaltigen. Einfach, weil er ein Bösewicht ist und halt als böse dargestellt werden soll. Und das ist etwas, was, glaube ich, viele Leute einfach auch verpassen, weil es halt in so einem optionalen Tape drin ist. Aber das ist schon so ein Moment, wo mir diverse Klöße im Hals wuchsen. Und dann endet das Spiel halt mit der Zwischensequenz, also es ist nichts optional, es passiert einfach, dass du als Snake die beiden eben rettest und im Helikopter auf, von dieser Basis weg sitzt und du dann bemerkst, okay, dieser Jugendliche wurde eine Bombe in den Körper transplantiert. Und um halt als Falle, damit du einfach umgebracht wirst, wenn du sie rettest. Du schneidest in eine unglaublich, reißt du in einer unglaublich brutalen Sequenz diesem Jungfrau, während sie wach ist, die Bauchdecke auf, wird aufgeschnitten und dann gehst du mit deinen Händen in ihren Bauch hinein und reißt halt diese wirklich nicht kleine Bombe aus ihrem Körper hinaus und wirfst sie raus. Und das ist alles schon fucked up genug. Und dann kommt raus, diese erste Bombe war quasi nur eine Ablenkung, weil sie hat noch eine zweite Bombe in ihrer Vagina. Und das ist alles, ja. Das hört einfach nicht auf. Also dieses Spiel ist unfassbar fucked up. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das per se alles unentschuldbar ist. Es ist aber hart an der Grenze. Und das Problem, weil hier wird zum Problem. Hier ist nämlich das Problem, dass Metal Gear Solid Ground Zeroes kein Horrorspiel ist und dass es in diesen Podcast passt. Wenn Ground Zeroes ein Horrorspiel wäre, wo es von Anfang an voll auf diese Atmosphäre geht und sich komplett auf die Erzählung dieser Geschichte fokussiert, dass sich Leute vielleicht auch ein bisschen darauf vorbereiten können, das nachbearbeiten können, dann wäre es, glaube ich, das eine. Im Grunde ist Metal Gear Solid Ground Zeroes aber immer noch so ein Metal Gear Solid Spiel, wo einfach diese fucking Dinge passieren. Und das ist dann in dem Moment, würde ich auch sagen, dass es mittlerweile eher ein Kritikpunkt ist. Ich habe mich da auch ein bisschen entwickelt. Ich habe es immer eher als was Positives gesehen. Mittlerweile bin ich eher da, dass ich sage, das ist unpassend gewesen.
Naja, es, bei solchen Sachen kommt es halt immer darauf an, wie es thematisch vom Spiel aufgearbeitet wurde und welchen Zweck erfüllt es denn jetzt gerade? Mhm. Es soll den Antagonisten böse machen,
ja,
oder noch böser machen. Welchen Zweck erfolgt es darüber hinaus? Und da fällt es mir dann schon schwer, Erklärungen zu finden, wobei ich jetzt auch Metal Gear Solid 5 schon eine Weile nicht mehr gespielt habe, also vielleicht fehlen mir da auch Informationen.
Nee, da gibt's wirklich, das wird sehr wenig. Es gibt ja eine Storyline um diese Person, um Paz, aber so wirklich damit beschäftigen konkret tun die sich nicht. Also es ist wirklich, wie du sagst, dazu da, diesen Bösewicht noch böser da werden zu lassen.
Genau, und halt dann zu dieser Ausgangssituation zu führen, wo der Helikopter crasht und so weiter.
Genau.
Weil in Metal Gear Solid 5 wird das doch auch gar nicht mehr so groß aufgegriffen, oder?
Nee, nicht wirklich. Weil halt, ja, ne, dann kommt dazu, das ist halt so ein optionales Prequel-Spiel. Das heißt, die wollten da vermutlich auch nicht komplett alles. Aber tatsächlich, Paz und Chico werden noch erwähnt, aber auch jetzt sind nicht mehr zentrale Bestandteile dieser Geschichte. Und das ist halt, da wird es halt wirklich zum Problem, wie du sagst. Es gibt viele Wege, einen Bösewicht böse werden zu lassen und diese Dinge sind so far out there. Also es ist ja wirklich I Spit on Your Grave Level von Fucked Upness. Und das in so einem Mainstream AAA Stealth Spiel zu sehen, ist dann wirklich sehr, 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 sehr krass. Und wie gesagt, das hat bei mir auch so ein bisschen Entwicklung durchgemacht, dass ich mittlerweile sage, ja, das ist ein bisschen lames Storytelling, so sehr auf den Putz zu hauen und das dann nicht angemessen zu mitthematisieren. Das kann man auch auf Metal Gear Solid 5 weiterfassen mit Quiet und ihrer Hintergrundgeschichte. Da gibt es ja auch so eine Sequenz, wo sie nebenbei fast vergewaltigt werden soll, was eher dann als cooler Moment für sie genutzt wird. Also es ist ein bisschen all over the place. Das sind dann so Dinge, wo Spiele zu Horrorspielen werden, aber ich mir nicht ganz sicher bin, wie beabsichtigt das immer ist.
Ja, aber je nachdem, was für eine Person du bist, ist das richtig krasser Horror sogar, wenn das so aus dem Nichts kommt. Und deswegen wahrscheinlich die unschönste Art, das unterzubringen.
Ja, würde ich zustimmen.
Ja. Naja, gut. Wollen wir weitermachen, oder?
Sehr gerne.
So viel zu Metal Gear. Einmal aber eigentlich ganz schön, weil wir haben zum einen ein sehr schönes Beispiel mit Metal Gear und dann auch wieder ein sehr schlechtes Beispiel.
Ja, genau.
Ich muss da übrigens bei dieser wie mache ich meinen Antagonisten böse Nummer auch gerade an den Manga Berserk denken, den ich sehr mag. Aber wozu 90% gerade in den ersten zwei Dritteln oder der Hälfte des Mangas immer Vergewaltigung die Möglichkeit ist, um die Antagonisten böse wirken zu lassen. Ja. Und du denkst dir so, das ist so einmal halt einfach ein bisschen abstoßend und dann halt auch erzählerisch, aus erzählerischer Sicht sehr faul.
Genau, das ist auch wirklich, das Ding, ich mag auch Berserk sehr gern, aber es gerade während der Eclipse, die ja, wenn Leute, die das gelesen haben oder gesehen haben, wissen, was ich da meine, da gibt's halt diese ganze Sequenz, denkst du, holy shit, das ist der fucked up shit, den ich hier gesehen habe, unfassbar krass, aber dann machen die eben, gehen die immer noch diesen einen Schritt weiter, wo denen dann einfällt, warte, wir haben ja noch einen weiblichen Charakter hier, und dann denkst du mir, das machen sie halt so fucking oft, oder das macht er so fucking oft, dass es dann auch, also irgendwann habe ich dann nur noch die Augen verdreht über diese einzelnen
Momente. Ja, genau. Und ich bin der Meinung, es ist ihm bewusst, weil es halt in den letzten Ausgaben schon besser wurde und auch der Fokus einfach ein ganz anderer ist von Berserk inzwischen. Ja. Aber ja, das ist wieder ein anderes Thema.
Ja.
Okay, Metal Gear hatte ich ja gerade angebracht, aber du hattest dann Metal Gear 5 gemacht. Soll ich jetzt einfach mal wieder
eins rein? Ach so, also ich habe auch, mach du mal gerne. Ja, ich habe auch genug, aber mir ist das egal. Mach ruhig.
Okay, ich muss mal kurz, mein Bildschirm ist gerade wieder schwarz geworden. Ich frage mich, warum er das manchmal macht, nur bei Aufnahmen.
Das ist wirklich super. Ist jetzt, ich dachte, du brauchst mich anscheinend nicht, Bitch. Machst du nur Audio, hä? Gut, geh ich halt aus.
Ja, ich frage mich, ob ich hier irgendwas überlaste in diesem Stromkreis, weil ja wirklich viele Sachen hier dran sind. Naja, anderes Thema. Und zwar, war es auch nicht so richtig ein absichtlicher Horrormoment ist, weil das, über das ich rede, zu dem Zeitpunkt gar nicht offiziell Teil des Spiels war. Und zwar geht es um World of Warcraft in seiner Classic-Variante. Mhm. Da konntest du in den Deadwind Pass. Und dort gab es Deadwind Pass.
Ah, Deadwind Pass, okay.
Genau, da steht Karazhan. Und Karazhan, ne, also man wusste, okay, irgendwas mit Khadgar und so, aber es war noch nichts davon war implementiert im Spiel. Das heißt, keine Quest hat dich dahin geführt. Stimmt. Es gab wirklich interessante Monster dort. Es gab nur diesen Turm. Und du konntest in diesem Gewölbe, also ich glaube, da war ein Gitter davor. Aber ich weiß, dass dann irgendwie, also es gab so Screenshots davon und man konnte sich auch ganz am Anfang durchglitschen. Und da unten war einfach ein riesiger Folterkeller und so überflutete Gewölbe, in denen von unten nach oben Ketten hingen, an denen Leichen waren. Also so richtig creepy Szenario ohne Erklärung. Und diese fehlende Erklärung, dieser fehlende Kontext hat das gruselig gemacht, weil das ein Mysterium war. Und immer wenn du dort warst, und der Deadwind Pass ist halt auch so ein graues, dunkles Gebiet, also das ist schon irgendwo gruselig. Aber das hat dem so ein Schleier verpasst, der wirklich wie so Creepypasta-mäßig funktioniert hat, weißt du? So diese Internet-Mysteries, wo man sich gefragt hat, oh Gott, was ist denn da? Was ist denn da passiert? Und jetzt die Version, die final ins Spiel geschafft hat, ist halt überhaupt nicht mehr gruselig. Karazhan ist ja ein sehr buntes Erlebnis von einem Dungeon. Aber das, finde ich, ist auch eine interessante Art von Horror, wo eigentlich so ein Inhaltsüberbleibsel, das noch gar nicht verarbeitet wurde, aber halt schon in der Welt existiert, zu, eben weil es so unerklärt ist, zu einer Art von Grusel führt.
Ja, das ist halt oft was Entwickler auch bewusst machen, die irgendwas präsentieren fast schon als Easter Egg in größeren Spielen und es dadurch gruselig wird, und das funktioniert dann halt genauso gut, wenn die Entwickler es unbewusst machen, was ich auch sehr, sehr gerne mag. Es gibt da so ein Beispiel, wodurch ich erst durch meine Recherche auch nochmal drauf gekommen bin, aber dann habe ich mich dadurch daran erinnert, nämlich in Fable 2, ich weiß nicht, ob du das bei deiner Recherche auch gesehen hattest, in Fable 2 gibt es so ein Haus, was du finden kannst, was einfach wunderschön ist, ist in so einer Waldlandschaft, so einer Winter-Weihnachtslandschaft, und das ist sehr welcoming, und du gehst in dieses Haus rein, und in der Sekunde, wo du es betrittst, ist es instantly komplett verfallen. Alles ist kaputt, über alles ist voller Blut, alles ist voller Ketten, Leichen, du gehst raus, diese wunderschöne Landschaft ist stattdessen, hast du geköpfte Leichen, die da rumliegen, und das wird, soweit ich mich erinnern kann, nie erklärt. Du findest ein Item noch, also quasi ein Stück Ausrüstung findest du da, also als Belohnung, dass du das gefunden hast. Aber ansonsten ist das einfach nur ein Fucked-up-Ding, was dich anlockt durch irgendeinen schönen Look, und dann in der Sekunde, wo du es betrittst, zeigt es, wie es wirklich aussieht, weil es irgendwie Leute so angelockt hat und dann umgebracht hat. Und gerade in Fable 2 ist ja in keinster Weise ein Horrorspiel, hat das richtig gut funktioniert. Es ist was Ähnliches wie dein Beispiel, nur halt bewusst von Entwicklern gemacht.
Ja, krass, das kannte ich gar nicht, das klingt super.
Ja, ist es. Also es ist wirklich noch ein kleiner Moment, den ich auch vergessen habe. Jetzt keiner, nicht best of all time, aber in so einem Spiel wie Fable schon was sehr Besonderes.
Ja, weil da macht's der Kontrast halt, ne? Also Fable ist ja ein sehr buntes, einladendes Spiel und da dann plötzlich so ein Horrorhaus zu haben, what?
Ja, absolut.
Finde ich super cool. Ich habe mir bei WoW übrigens auch noch aufgeschrieben, neben Karazhan, ich habe ja auf einem PvP-Server gespielt und da sind durch das PvP Horrormomente entstanden.
Ja, ist ganz Stranglethorn wahrscheinlich, oder?
Ja, also bei mir ist es vor allem sehr viel Hillspread, wo ich Allianzler, weil ich Horde gespielt habe, mit Totenkopf-Level-Anzeige, also die waren über 10 Level über mir, gesehen habe und mich dann versucht habe, vor denen zu verstecken. Und wenn die dich dann trotzdem gesehen haben und du bist dann auf der Flucht und versuchst noch irgendwie wegzukommen und so, das ist voll die Slasher-Horrornummer, weißt du? Da bist du dann einfach das Opfer in Halloween oder so.
Ja, ja.
Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt Horror, ne? Ist ja einfach nur eine gewisse Art von Aufregung, aber kann, finde ich, auch so ein bisschen in dieses Genre passen, weil heute ist das eine eigene Spielart mit Dead by Daylight und so.
Ja, absolut. Übrigens, Dead by Daylight hat jetzt Pyramid Head, I fucking hate it.
Ja, darüber reden wir vielleicht noch im normalen Podcast.
Ja. Ich würde mal einen ganz persönlichen Moment benennen, der kein Horrormoment ist. Ich glaube, sehr wenige Spieler werden diesen Moment gehabt haben in diesem Spiel und gesagt haben, boah, das war so fucking gruselig. Holy shit. Davon habe ich schon einmal irgendwo erzählt, aber das ist schon länger her und das war auch jetzt nicht groß prominent, deswegen kennt es, glaube ich, noch viele nicht. Ich weiß auch nicht, ob du dich da noch dran erinnerst. Das ist nämlich in Uncharted 2. Als ich Uncharted 2 gespielt habe, gab es einen Moment, wo ich wortwörtlich, und ich weiß, ich glaube, das ist so ziemlich das einzige Mal, dass mir das je passiert ist in einem Spiel wegen einem Horrormoment, wo ich meinen Controller weggeschmissen habe. Wo ich aufgeschrien habe, also wirklich laut so, ah! Und meinen Controller weggeschmissen habe und danach eine Pause machen musste, weil ich so ein schnell schlagendes Herz hatte. Und zwar ist das die Szene im Eis. Du bist dort in einem Eis. Du bist dort in einem Berg unterwegs, der halt komplett vereist ist und mit einem Partner zusammen. Und dieser Partner ist, glaube ich, in der Szene gerade nicht da. Und du kletterst dann alleine durch die Gegend. Und da gibt es dann eine Szene, wo die Kamera rausfährt. Du kletterst durch die Gegend, du bist immer noch kontrollierst immer noch Nathan Drake in dem Moment, aber die Kamera zoomt so sehr weit raus. Und bleibt dann irgendwann stehen. Und leicht vor der Kamera ist so ein leicht schattiges Ding, wo du einfach denkst, das ist halt Umgebung. Also das sieht wie nichts aus. Wenn das kletterst du durch die Gegend und dann plötzlich, also nicht, das ist keine schnelle Bewegung und genau das macht es auch aus für mich, fängt dieser Schatten vor der Kamera sich langsam an zu bewegen und geht aus der Kamera raus. Weil es halt ein Monsterviech ist oder irgendetwas, was dich beobachtet. Und bei Uncharted ist das so, dass es, Uncharted spielt sich ja sehr automatisiert. Das heißt, ich war gerade so emotional und in Stimmung, habe ich halt so ein bisschen mit dem Analogstick nach oben und nach rechts gehalten, bin da halt hochgeklettert, habe aber nicht so richtig aktiv aufgepasst und war in so einer Zone einfach drin, wo ich so ein bisschen so sehr grundentspannt war, mit mir selbst im Reinen, selbst zurückgelegt. Und ich habe diesen Schatten deswegen nicht bewusst wahrgenommen. Und war dann so irgendwie in meinem Trance-Zustand, dass als ich dieser Schatten bewegt habe, ist das wie, als ob mich jemand plötzlich wachgerüttelt hätte. Und das ging dann ganz tief in mich hinein. Und dann dieser Scare ging in mich hinein und hat sich dann so bam wieder nach außen aufgeladen. Und ich habe halt wirklich den Controller weggeworfen, habe aufgeschrien und konnte für 5 Minuten nicht weiterspielen. Und also erinnerst du dich an diesen Moment, Tom?
Sind das dann diese Yeti?
Genau, das war das. Ja. Das ist halt wirklich kein Moment, der groß Horror ist, wirklich nicht. Aber aus irgendeinem Grund hat mich das so gekriegt wie noch nie ein Moment in irgendeinem anderen Spiel jemals.
Das finde ich sehr gut. Top 10 Horrormomente, Platz 1, Uncharted 2. Ja.
Für mich ist es Outlast 2, Outlasts, Resident Evil, who cares? Das ist wirklich dieser Moment gewesen.
Ja, also ich habe halt Uncharted 1 auf der Liste, weil es da diese Zombies gibt am Ende. Und
die das ist die offensichtliche Wahl.
Genau, das ist die offensichtliche Nummer. Die finde ich auch eher scheiße. Also zumindest finde ich, passt dieser Genrewechsel an der Stelle nicht so richtig gut ins Spiel. Beziehungsweise er ist wahrscheinlich einfach zu lang. Ich glaube, das ist mein Problem in Uncharted 1. Aber deine Story mit Uncharted 2 finde ich tatsächlich viel besser.
Ja, bei Uncharted 1 ist es ein bisschen, es ist A, zu lang, du hast völlig recht, und B, ist es auch nicht konsequent genug. Das heißt, weil als du damit ja anfängst und die das erste Mal etabliert werden, diese Zombie-Dinger, ist es, machen sie ja schon so ein bisschen so eine Horroratmosphäre auf, aber die verschwindet dann, finde ich, recht schnell auch wieder, und sie und diese Zombies werden zu Cannon fodder. Ja. Wo gesagt wird, so, jetzt sind wir aber wieder das lustige Horrorspiel oder das lustige Abenteuerspiel und du killst jetzt 500 von diesen Viechern. Das heißt, da hätten sie mehr, also sie hätten es kürzer machen sollen und dafür dann aber intensiver, dass wirklich gesagt wird, so, jetzt sind wir mal wirklich genau. ein Horror-Ding. Das schaffen sie leider nicht so richtig gut. Da gibt es mehrere Beispiele in Uncharted 4. Uncharted 3 ist es, glaube ich, mit den Spinnen in diesem alten Schloss oder Villa oder sowas, wo du mit deiner Fackel die Spinnen verjagen musst. Da versuchen sie auch ziemlich auf diesen Horroraspekt draufzugehen.
Kann ich mich gar nicht dran erinnert.
Ja, verstehe ich sehr, weil das halt einfach nicht konsequent genug gemacht wird. Ja. Da trauen sie sich nicht, die Leute abzuschrecken.
Aber wo du das die Art und Weise erwähnt hast in Uncharted 2 mit dem Schatten bei der Kamera, der sich so bewegt, per se ist das so eine Art von Horror, die ich super gerne mag, wo Sachen im Hinter- oder Vordergrund, aber jedenfalls nicht im Zentrum deiner Aufmerksamkeit stattfinden und dann einfach da sind. Und da fallen mir wenig Non-Horrorspiele ein, die das benutzen, und auch gar nicht so viele Horrorspiele, die das benutzen. Eins ist, und das ist jetzt eigentlich kein gruseliges Element, das finde ich eher gruselig, weil man es erst so im Nachhinein realisiert, ist der G-Man in Half-Life. Dass der an ganz vielen Stellen da ist, ohne dass du es weißt. Also dieses beobachtet zu werden, dieses, da ist jemand, von dem du nicht weißt, dass er da ist, das finde ich im Grundkonzept super fies.
Also es ist tatsächlich auch in der Ausführung für mich gruselig gewesen in Half-Life 2, weil das ein paar Momente hat, also mir fällt da ein konkreter ein, wo sie den kaum verstecken. Es gibt eine Szene im Wasserkanal, wo du auf so ein größeres Gebäude zufährst, du erinnerst dich auch, und da siehst du den relativ klar in der Entfernung stehen und du musst dann ranzoomen, um ihn wirklich deutlich wahrzunehmen, weil dann geht er halt in das Gebäude hinein und führt dich so quasi zu einem Secret mit ganz vielen Munition, und so. Aber das ist wirklich dann, wenn du ihn da einfach so siehst, ist es auch so ein, ist es kein Ah-Moment, sondern es ist so ein Moment, wo du einfach ein bisschen Gänsehaut bekommst. Und du denkst, oh, this is bad.
Aber das mag ich voll, diese subtile Art von Horror, wo es nicht einfach nur dieses, oh, wir erschrecken dich jetzt, sondern wir haben hier etwas, das dich ist wieder sowas, es macht ihn mächtiger, weißt du?
Genau, absolut.
Ja, und es gibt ja auch so dieses, wo du ihn in Überwachungskameras siehst und so, es gibt ja ganz viele Stellen.
Genau, ganz am Anfang des Spiels, wenn du da die E-Taste ein paar Mal drücken kannst. Ja, es gibt 4-5 Stellen mit ihm. Dieser Moment mit den Kameras ist halt so schön, weil du drückst halt so oft da drauf, dass du dann schon gar nicht mehr glaubst, dass da irgendwas kommt, und dann kommt halt doch noch was. Ach toll, Half-Life 2 ist ein gutes Spiel, habe ich gehört.
Hast du die No-Clip-Documentary gesehen, die aktuelle?
Die über Arcane?
Ja.
Die habe ich gesehen, ja.
Die ist super. Da gibt es so eine Ravenholm-Passage drin, die fand ich super interessant.
Das ist sehr, 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 sehr faszinierend. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie Prey so ein bisschen stiefmütterlich zur Seite geschoben haben in diesem Ding. Aber verstehe ich auch, weil es einfach so viel gab, wovon man noch nie gehört hat, dass da ein bisschen interessanter war. Das nur nebenbei. Aber ja, guck diese No-Clip-Dokumentation. Ich glaube, es kommt auch noch ein paar zu Arcane.
Genau. Vielleicht mal ein Spiel, das Horrorelemente hat, die, ich glaube, sehr wohl gewollt sind vom Entwickler, weil die Entwickler alles in die Hände der Spieler geben, nämlich Dreams.
Oh, okay.
Wo,
ja, stimmt.
Das finde ich auch schon im Namen steckt, weil Dreams, ne, Träume können halt auch scheiße sein. Und das, finde ich, steckt auch da voll drin. Also das merke ich in den Sachen, die du gespielt hast in deinem Stream, die wir zusammen im Stream erlebt haben und die ich auch bei anderen sehe, weil so selbst groß gespielt habe ich es ja noch gar nicht. Aber dieses, wenn so Level-Kreationen von Leuten nur so halb zusammengeschraubt sind und alles nicht so ganz zusammenpasst, dann hat das halt wirklich diese Traumqualitäten. Und oft ist es dann gruselig. Allein wenn die Leute versuchen, Charaktere zu basteln. Ich habe aber auch eins gesehen, wo jemand, das habe ich bei Easy Allies gesehen, wo sie durch die Seinfeld-Wohnung durch sind. Und da wurde so eine Geschichte gemacht. Und in einem Raum gibt es einfach so ein random, ich weiß gar nicht mehr, was war es denn, ein Kind, glaube ich, was auf dich zukommt und dich umbringt. Und es sieht halt super creepy aus. Also einfach durch die Art und Weise, wie Dreams grafisch aussieht, bei zumindest bei vielen Leuten. Bei manchen sieht es ja auch komplett anders aus. Aber ja, da sind es die User Creations, die mich teilweise kriegen.
Ja, du, also von fucking Pig Goku habe ich heute noch Albträume.
Ja, genau. Dem die Augen ausfallen.
Not great. Ich hatte in meinem Stream, wo ich alleine ein bisschen Dreams gezeigt und gespielt habe, auch so ein, zwei einfach Art Installations, möchte ich fast nennen, wo ich auch mir dachte, Jesus Christ, also da bin ich jetzt nicht drauf gekommen, aber absolut. Bei Red Dreams kannst du viele fucked up Scheiße sehen.
Ja, genau. Ey, so kann man das gut verkaufen, das Spiel.
Wirklich.
Was hast du denn noch?
Was nehme ich denn da als nächstes? Ah ja, auch, glaube ich, ein Beispiel, was viele Leute noch nicht kennen werden, weil es aus dem Spiel ist, was ein Kult-Hit ist, aber nicht von den allermeisten gespielt wird. Nämlich, da gehen wir mal zu Echo the Dolphin, lieber Tom. Echo the Dolphin, ein Spiel, was ich aus irgendeinem Grund als Kind bereits gespielt habe, was plötzlich in meinem Schoß landete, ohne dass ich mir gekauft hätte. Lustiges Dolphin-Spiel. Cool. Ich habe den Horror-Part selbst dann nie gesehen, einfach weil dieses Spiel unglaublich weird war und ich einfach nicht so weit je kam und das Spiel gar nicht verstanden habe, weil es auch noch auf Englisch war. Jahre später habe ich dann aber rausgefunden, wie fucked up Echo the Dolphin eigentlich ist. Denn in Echo the Dolphin werden am Anfang alle deine Delfin und andere Meeresbewohner, alle Delfinfreunde auf jeden Fall, ich glaube allgemein die meisten Meeresbewohner, in den Himmel gesaugt und sind plötzlich weg. Und das ist schon ziemlich weird. Und du musst dann halt natürlich den Ozean retten. Was man vielleicht nicht erwartet, ist, dass man dafür im letzten Level in einem fucking Alien-Spaceship rumfliegt und dann gegen einen literal Xenomorph-Kopf kämpft. Als Delfin. Und dieser Xenomorph ist einfach übelst fucked up. Also generell die ganze Levelstruktur, das ganze Level-Design sieht fucked up aus und auch dieses Kreaturendesign ist ein übelst fucked up. Und das ist einfach in Echo the Dolphin drin und das wollte ich hier nochmal ausführlich wertschätzen. Weil was zum Fick?
Das finde ich super. Nee, das kenne ich auch noch nicht. Das muss ich mir mal angucken.
Ja, du musst mal nach Alien Queen Echo the Dolphin suchen und dann hast du einfach so einen kleinen Delfin, der da im Vordergrund rumschwimmt. Im Hintergrund hast du einen gigantischen fucking Xenomorph-Kopf, der auf dich Dinge schießt. It's fucking weird.
Ich habe ja das Sequel hier für die Dreamcast, hab's noch nicht gespielt. Ich hoffe, da gibt's jetzt auch einen Alien-Kopf.
Ja, das weiß ich gar nicht. Ich würde es vermuten. Also ich würde ehrlich gesagt vermuten, dass alle diese Spiele, weil ich glaube nicht, dass du Echo the Dolphin 1 machen kannst und dann Sequel und das nicht ebenfalls so weird machst. Ich habe mir das tatsächlich auch gerade, ich habe mir gerade erst, weil die im Angebot waren für irgendwie jeweils 2 Euro, die ganzen Echo the Dolphin-Spiele auf Steam gekauft.
Oh, welche gibt's denn? Wie viele gibt's denn überhaupt
von Echo? Ich glaube, es gibt 3. Ich glaube, es gibt Echo und dann gibt's Echo Future irgendwas. Warte mal, das kann ich dir genauer sagen. Ich habe gerade die Steam Library auf. Echo. Echo?
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 Doppel-C.
Okay, anscheinend habe ich es mir doch nicht gekauft. Fuck, okay, dann habe ich es mir in den. Oh, ich Idiot, ich habe es mir in den Warenkorb gelegt, dann nicht gekauft. Gut, dann habe ich es noch nicht gekauft. Oh, das ist so ein richtiger Robin-Move, verdammt. Dann gucke ich im Store selbst. Echo. Also, es gibt Echo the Dolphin, dann gibt es das Sequel, das offizielle Echo the Tides of Time. Und es gibt Echo Junior. Das ist so ein Ableger, den dritten Teil. Okay, wow. Das muss ich kurz. Ich habe eine neue Horror-Erlebnis, nämlich mit Steam. Ich habe diese Spiele wohl gekauft, aber, und das ist kein Scherz, das Echo hat ein TM da dran, ohne Leerzeichen. Wenn du deswegen nur nach Echo suchst, findest du es nicht in deiner Library. Wow. Du musst nach Echo und dann das kleine TM, also nicht normal TM. Wenn ich nach TM suche, finde ich auch nichts. Du musst quasi das. Oh, das ist ja unglaublich. How dare they?
Das ist das größte Horror, das wir bisher besprochen haben in
diesem Podcast. Das ist großer UI-Horror, ja.
Ja, UI-Horror. Ja, genau. Dann gibt es also 4 Echo-Spiele mit dem Dreamcast-Spiel noch dazu.
Wie heißt denn das Dreamcast-Spiel?
Ich glaube, das heißt nur Echo the Dolphin. Obwohl, nee, es hat noch einen Untertitel.
Ich dachte jetzt, das wäre Tides of Time gewesen. Aber das weiß ich nicht. Das weiß ich Gucke ich gar nicht.
Ich auch nicht.
Warte mal, ich gucke kurz nach. Echo, das finden wir noch raus. Echo auf der Dreamcast. Echo the Dolphin, Defender of the Future
heißt Defender of the Future, ja genau.
Ja, genau. Sorry, das war mein Kater, falls gerade gebammt hat. Defender of the Future. Das ist 3D-Tom? Gibt es ein 3D-Echo?
Das ist 3D, ja. Du schwimmst da in 3D durch die Welt.
Das habe ich schon mal gesehen. Das macht bestimmt richtig Spaß.
Mit dem Dreamcast-Controller kann das
nicht. Oh, no. No, no, no. Okay, das ist mir zu viel Horror-Tom. Wir müssen zum nächsten Spiel gehen.
Okay. Ja, bei mir sind es gar nicht mehr so viele. Aber eins meiner Lieblingsspiele hat auch einen meiner Lieblings-Horror-Momente, nämlich Terranigma. Und okay, den habe ich auch schon des Öfteren mal erwähnt. Aber Terranigma ist ja ein klassisches Super Nintendo-Action-Rollenspiel. Und irgendwann kommst du da in die Wüste Gobi und da gibt es ein kleines Städtchen namens Luran und du kommst da rein und das ist auch alles freundlich und du kannst in den Shop gehen und dir Sachen kaufen und die Quest, also die Story sagt dir an der Stelle, du übernachtest dort und danach geht's weiter. Und dann übernachtest du dort und wenn du aufwachst, ist alles kaputt, alle Dorfbewohner sind Zombies.
Oh, that's not great.
Es stellt sich raus, dass das ein Schleier war, der über Luran lag und dass jetzt das wahre Luran ist eine verfluchte Stadt und dann gibt es ein kleines Mädchen, das du in dieser Stadt suchen musst. Du kannst also auch nicht sofort raus, sondern musst wirklich dich da durchkämpfen. Und die Musik wechselt auch, ne? Es war vorher so ein freundliches Stadtthema und jetzt ist es so ein gruseliges Horror-Theme. Das ist einer meiner Lieblings-Horror-Momente im Videospielen. Ist so eigentlich ein sehr klassischer Switch, ne? Du hast so dieses, ach, hier heile Welt und dann, bam, hier ist die wahre Gestalt. Und das funktioniert auch heute noch, weil ich auch gemerkt habe, dass es, als Mats und ich das gespielt haben, vor diversen Jahren inzwischen, das auch noch geklappt hat. Da ist es dann natürlich nicht mehr so dieses, oh Gott, ich fürchte mich wirklich dafür, aber es ist atmosphärisch immer noch ein cooler Moment. Und der Rest des Spiels hat ja mit Horror wenig am Hut. Also das war so dieses eine Ding, wo es konzentriert stattfand und demnach auch nicht zu viel war, nicht zu wenig war. Und ich hatte eine sehr gute Balance geschlagen an der Stelle. Und Wüste, also es war dann doppelt, weil zum einen ist die Wüste selbst auch schon so ein Horrorelement, weil du nicht sofort problemlos durch kannst. Auch da musst du was Bestimmtes machen, um durch die Wüste zu kommen, sonst wird dein Charakter nämlich ohnmächtig und stirbt. Das ist dann auch noch so ein Element, was dazu kommt.
Das hört sich super an.
Ja, das ist toll.
Ja.
Schade, dass Terranigma nie in den USA so richtig einschlagen konnte. Und ja, deswegen wird so wenig drüber geredet.
Genau, schade, dass es nie in die westliche Kultur aufgenommen werden durfte.
Ja, weil die Amerikaner es nicht gespielt haben.
Die Gatekeeper haben leider entschieden, dass es das nicht wert ist, Tom. Ich möchte noch zwei recht offensichtliche Beispiele aus der gleichen Reihe nehmen. Einfach, also sie mögen offensichtlich sein, aber sie haben bei mir großartig funktioniert und ich mag sie sehr. Das ist nämlich die Arkham-Reihe. Die hat da so ein paar Beispiele, die man dafür nehmen kann. Ich würde beim ersten Teil bei Arkham Asylum die Szene benennen, in der das Spiel scheinbar abstürzt. Das ist so ein schöner Meta-Horror-Moment. Weil wie dieses Spiel abstürzt, in Anführungszeichen in diesem Moment, ist nicht einfach nur, oh, mein Spiel ist abgestürzt, ich muss es neu starten, sondern es wirkte wirklich so, als ob deine Konsole gerade aktiv den Geist aufgibt. Es gibt Grafikfehler, es dauert so ein paar Sekunden und dann geht die Konsole wirklich so auf eine Art und Weise, also die Konsole geht nicht aus, aber das Spiel geht auf eine Art und Weise scheinbar aus, dass du denkst, oh, gerade ist meine Konsole durchgebrannt. Und dann dauert es ein paar Sekunden und dann startet es erneut. Und also du bist erneut verwirrt und dann sind aber Dinge anders und das ist dann so eine Realisierung, so die ich sehr, sehr mag, weil die dich auch so ein bisschen wie das Ende von Metal Gear Solid 2 in deinem Safe Space berührt. So, das ist etwas, also das habe ich auch in dieser Form bis zu Arkham Asylum noch nie gesehen, in so einer Konsequenz. Und das mochte ich super fucking gern. Das hat mich richtig gegruselt.
Ja, bei mir hat das auch funktioniert. Ich habe der dann Arkham Asylum irgendwie Jahre später nochmal gespielt. Und wenn du es weißt, wirkt es mega offensichtlich.
Oh, okay. Ja, ich habe es Ewigkeit nicht mehr gesehen.
Naja, weil es fängt ja das Intro dann wieder an, ne?
Aha.
Und da wird ja dann, werden ja Joker und Batman getauscht. Aber Aha. schon ganz am Anfang ist so, das Bat-Symbol ist schon falsch.
Oh, also okay.
So ziemlich das Erste, was du siehst im Intro, ist schon anders. Aber ich glaube, du bist so vom Kopf gestoßen von dieser Aktion, dass du das nicht realisierst unbedingt beim ersten Mal. Und Aha. mir gefällt wahnsinnig gut der unabsichtliche Meta-Horror bei Batman Arkham Asylum für alle 360-Benutzer, die halt ernsthaft Angst um ihre Konsole hatten in diesem Moment.
Ja, ja, ja.
Weil der Red Ring of Death einfach so verbreitet war.
Oh Mann, groß. Ja, das ist also, gerade bei mir, das ist es wahrscheinlich auch. Ich hatte ja in meiner Zeit 7 Xbox 360-Konsolen, ja, ja, weil ich alle paar Jahre, also einmal im Jahr, ging eine Konsole mir am Arsch mit dem Red Ring of Death. Und das war wahrscheinlich einfach so ein, well, here we go again.
Ja, genau.
War überhaupt nicht schwer, mich davon zu überzeugen.
Ja. Was war das Zweite, was so in die Kerbe schlägt?
Das Zweite, also es gibt mehrere Beispiele, aber ich persönlich würde auch ein Beispiel, glaube ich, nehmen, das vielen Leuten nicht gefällt. Ich fand's super, nämlich die Man-Bat in Arkham Knight. Das ist ja so ein bisschen zufallsbasiert, wie diese Man-Bat erscheinen. Du fliegst nämlich einfach in dieser offenen Welt, in der Stadt herum und irgendwann passiert's dann, dass du dich mit deinem Greifhaken irgendwo an der Häuserkante festmachst und du ziehst dich ja immer in diesem Arkham-Spielen zu diesem Stell dann hin und dann klettert er halt diese Kante hoch. Und dann passiert es einmal völlig random, dass die Kamera so ein bisschen weiter nach unten geht, sodass du quasi nicht über die Kante hinweg gucken kannst. Batman will sich nach oben ziehen und dann kommt plötzlich mit einem mörderlauten Geräusch diese Fledermaus-Menschengröße plötzlich hervorgesprungen von der Kante und greift dich halt an und es wird eine Verfolgungsjagd aktiviert, dynamisch, und damit wird dann halt auch ein Nebenmissionsstrang aktiviert. Und das fand ich voll geil. Ich bin ja jemand, der auch durchaus mit guten Jumpscares was anfangen kann, und ich finde, das war ein hervorragender Jumpscare, der thematisch passt, weil Batman sowieso so ein bisschen fucked up ist, also deswegen sage ich jetzt nicht, ist jetzt nicht so, wie wenn irgendwie, weiß ich nicht, in Iron Man plötzlich ein Jumpscare kommen würde.
Ja, ja.
Deswegen mochte ich das sehr gerne. Und ich glaube sogar, sie haben das so reinprogrammiert, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass das jedes Mal an Halloween geskriptet passiert, wenn du dann Halloween spielst im echten Leben.
Das ist ja cute. Ja, ja, ich hab Arkham Knight ja gar nicht so weit gespielt, weil die Performance auf dem PC so scheiße war.
Mhm.
Aber das habe ich auch miterlebt und da habe ich mich auch sehr erschrocken vor.
Ja.
Aber ich finde ja auch, also ne, wenn du einen Jumpscare pointiert benutzt, dann why not?
Genau, bin ich ganz bei dir.
Wollen wir dann den einen noch erwähnen, den es im Bioshock gibt?
Ich habe den tatsächlich, also es gibt ja in Bioshock 1 und Bioshock Infinite, zwei weiß ich leider nicht mehr, so also recht ähnliche Jumpscares. Ich habe mir den von Infinite aufgeschrieben, weil ich den mehr in Erinnerung habe.
Ich habe auch nur den von Infinite in Erinnerung, den von 1 gar nicht.
Ja, es gibt, machen da was sehr, sehr Ähnliches, wo du auch so in Ruhe irgendwo bist und dann kommt so ein Doktor-Charakter, der dann dich sehr, sehr erschreckt. Aber du kannst ja mal den von Infinite beschreiben.
In Infinite, also ohne, dass ich das jetzt in Kontext drücke, aber das Spiel hat an und für sich keine Jumpscares und hat auch wesentlich weniger diesen Horroranstrich im Vergleich zum ersten Bioshock, was ja durch sein Szenario allein schon sehr gruselig ist. In Bioshock Infinite ist es ja eher so dieses konstante Unbehagen in dieser Welt. Und an einer Stelle gibt's aber so ein Ding, wo du in so einer Art Konsole stehst und irgendwie einen Knopf drückst oder so und dir wird was erzählt und du willst danach wieder weitermachen, dir wird die Kontrolle wiedergegeben und ne, willst dich halt umdrehen und losgehen. Und beim Umdrehen steht einfach eine sehr bestimmte Gegnerart hinter dir und macht ein lautes Geräusch.
Was für ein lautes Geräusch.
Ja, und das ist so ein Troll. Da sehe ich richtig die Entwickler, wie die sich freuen über jeden, der sich an dieser Stelle erschreckt.
Ja, ich finde aber auch, das ist einer der besten Jumpscares aller Zeiten.
Ja, ich mag den auch.
Weil das ist so eine, also die Spannung wird in dieser Sequenz so lange aufgebaut, sowohl, das ist halt so geil, sowohl auf erzählerische als auch auf spielerische Art. Also es ist halt dann so ein Level, was schon so ein bisschen in dieser Horroratmosphäre reinhaut auf spielerisch, aber dann bist du an dem Punkt halt auch erzählerisch unglaublich angespannt, weil du nicht raffst, was passiert. Du weißt nur, hier passiert irgendeine Scheiße, die nicht gut ist, aber du kannst nicht genau sagen, was da gerade passiert. Und dann kommt halt dieser fucking Moment und löst diese Spannung, die sich in den letzten 30 Minuten, ich weiß nicht mehr, wie das ist, aber ich sag mal 30 Minuten aufgebaut hat auf einen fucking Schlag, sodass man sich halt sehr erschreckt, aber dann ist halt so ein Lachen, das glaube ich eher entsteht, so eher Ficker, und das mag ich dann auch sehr, 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 sehr gerne, ja.
Ja, da fühlt man sich erwischt, aber denkt sich gleichzeitig so, naja, gut, den habt ihr verdient.
Ganz genau, ganz genau.
Ja, ansonsten habe ich gar nicht mehr so viele Horrormomente. Ich würde noch in den Raum werfen, dass Drakengard ein Horrorspiel ist, auch wenn es sich als anderes bezeichnet.
Ja,
Aber per se ist das
habe ich
eigentlich ein
auch
Horrorspiel.
aufgeschrieben. Genau. Ich habe auch noch, also ich würde jetzt auch keine große Sachen mehr draus machen, weil dafür sind die Sachen auch zu bekannt und jeder weiß, was gemeint ist. Lavandia in Pokémon, Rot und Blau, ist
Genau,
großartiger
Klassiker.
Horrormoment für ein Kinderspiel. Und es ist halt so ein richtiger Klassiker, die Flood in Halo, weil es so gut mit den Erwartungen spielt. Also Halo ist die ganze Zeit dieses Sci-Fi-Spiel, es wird auch nur als dieses Sci-Fi-Spiel verkauft, wo du gegen bunte Aliens kämpfst und dann gibt es ein ganzes Level, wo das erste Mal die Flood eingeführt werden, die ganzen kleinen Viecher und die Musik, wenn die das erstmal, also erstmal der Build-up, wo du ganze Zeit Marines hast, die, wo du aus der Ich-Perspektive denen folgst und die wissen nicht, was abgeht und dann findest du nur noch deren Leichen, die Leichen werden befallen von den Flats und die schwärmen von überall in diesen Raum rein und die Musik geht los und dann sagt die Cortana, renn, es ist ein genialer Moment.
Ja, also das ist, also finde ich auch sehr ähnlich zu sowas wie Ravenholm in Half-Life,
Ja,
was wir
auf
jetzt auch
jeden
nicht
Fall.
dediziert erwähnt haben, was auch so ein Klassiker ist.
Ja. Sehr gut. Dann würde ich sagen,
Cool.
sind wir für heute durch mit einer neuen Folge von Hooked on Topic. Das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, Tom. Vielen Dank für diesen großartigen Themenvorschlag. An euch, wie immer, vielen, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Falls ihr diesen Podcast jetzt hört und die Woche noch nicht auf unserem Kanal wart, auf dem YouTube-Kanal, schaut doch gerne mal vorbei. Wir haben dort ein neues Video hochgeladen vom Dom, das war jetzt ein befreundeter Redakteur, der schon ein paar Mal bei uns zu Besuch war. Und der hat jetzt für uns ein Video produziert, wo er sich mit der Frage beschäftigt oder ein paar Denkanstöße gibt, ob in Spielen generell eine Online-Polizei gebraucht wird. Und der Tom hat dann auch noch ein Video zum Epilog, hauptsächlich auch noch ein bisschen so zum Spiel, aber hauptsächlich zum Epilog von Xenoblade Chronicles, der Definitive Edition, hochgeladen. Das sind zwei Videos, die ich euch nochmal sehr ans Herz
Yes.
legen würde.
Und ich würde mich freuen, falls ihr so Stories habt, gerade wenn sie in die Richtung gehen, wie Robins Uncharted 2
Oh
Geschichte.
ja,
Bitte teilen. Ich liebe
wirklich.
diese Art, wo jemand verjagt wird, obwohl es gar nicht so unbedingt die Absicht
Genau,
des
wo
Entwicklers ist.
irgendwas in dir an einer Kindheitserinnerung getriggert wurde, wo ich mal als Achtjähriger von einem Yeti entführt wurde oder so. Ich kann es dir nicht genau sagen.
Ja, bitte
Ja.
her damit.
Vielen Dank für eure Unterstützung und euch noch einen wunderschönen guten Tag.
Jo, vielen Dank. Tschüss.
Tschüss. Einen wunderschönen guten Tag, liebste Supporter. Mein Name ist Rob. Wow, das waren drei S in vier Worten. Lucy lacht sich direkt tot neben mir.
Ja, du hast deinen Namen vergessen.
Ich habe indeed meinen Namen vergessen. Das ist korrekt. Oh ja. Du musst froh sein, bis sich Lucy beruhigt. Ansonsten muss ich auch wieder anfangen zu lachen. Hörst du das im Hintergrund? Ja,
ein
kann.
bisschen.
Please let me work, woman. I need to earn the money for our
Lavish Lifestyle. So.